Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Lieber Architekt oder Unternehmer?
Beides.
Und Sushi oder Pizza?
Pizza.
Und ist das Glas halb voll oder doch halb leer?
Halb voll.
In dieser Podcast-Episode geht es um die Verbindung von Architektur und Unternehmertum und um die Frage, wie ArchitektInnen ihre gestalterischen Fähigkeiten nicht nur im Raum, sondern auch im eigenen Geschäftsmodell wirksam werden lassen können. Zu Gast ist heute Carsten Hokema, ehemaliger Architekt und Mitglied des interdisziplinären Teams der Zukunftswerkstatt Planen und Bauen, einem Projekt der AndersberaterInnen aus Berlin. Er bringt eine klare Haltung mit. Gestaltung und Unternehmertum gehören zusammen. Denn nur wer seine Rolle immer wieder neu denkt, kann auch die Branche neu gestalten. Im Mittelpunkt steht eine Form des unternehmerischen Engagements, die bewusst kollaborativ und sinnstiftend ist und die Freude, Flow und Qualität nicht als Nebensache, sondern als Voraussetzung für Veränderung begreift. Das gilt insbesondere für die aktive Gestaltung der Bauwende. Wir, Diane Slavic und Eva Herrmann, sprechen mit Carsten Hokema über Chancen, Hürden, neue Formen des Planens, Bauens und Zusammenarbeitens und warum die Zukunft der Baukultur ohne neue Geschäftsmodelle nicht zu denken ist.
Dann sage auch ich Hallo und herzlich willkommen bei dem heutigen Jung Talk Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Naja, bei so einem Thema sind natürlich auch wir daran interessiert, wie man die Welt der Architektur und des Unternehmertums, die sich ja vielleicht manchmal ein bisschen widersprechen, auch zusammendenken kann. Und da beginnen wir erstmal mit Ihrer persönlichen Geschichte. Sie haben in unserem Vorgespräch gesagt, Sie beginnen mit einem Scheitern. Sie haben einen ungewöhnlichen Werdegang. Nehmen Sie uns doch mal in der Kurzfassung mit auf Ihren Weg.
Ja, das Scheitern stand nicht gleich ganz am Anfang. Also der Anfang war vielleicht der Beginn meines Studiums an der TU Berlin im Fachbereich Architektur. Und da habe ich gemerkt, dass das alles total stimmig war. Also die Stadt passte zu mir. Das war im Jahr 1987, also noch vor der Wende. Die Wahl des Studiengangs Architektur und des Studiums, das war total perfekt. Also da hatte ich wirklich einen Treffer gelandet und auch mit der TU Berlin. Das heißt, ich hatte eine gute Zeit, eine sehr gute Zeit als Student und hatte auch tatsächlich das Glück, und da hatte ich einen sehr guten Start, unmittelbar im Anschluss an das Studium als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin am Fachgebiet für öffentliches Baurecht meine Laufbahn beginnen zu dürfen. Mein Chef und ich passten hervorragend zusammen. Es war einfach ein totaler Glücksfall und ja, so war der Einstieg.
Aber wie kam es dann zum Scheitern? Also an was sind Sie gescheitert?
Genau, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wenn es dem Esel zu gut geht, dann wagt er sich aufs Eis. Und das habe ich tatsächlich 1998, da war ich 3 Jahre in diesem Arbeitsverhältnis an der TU Berlin, habe ich ein Geschäft für Interior Design eröffnet. Und das habe ich tatsächlich aus einer Laune heraus, also aus einer Lust heraus gemacht, ohne mich in irgendeiner Form unternehmerisch auszukennen. Ich habe mich nicht mit den Prozessen beschäftigt, mit dem Verantwortungsbereich, der da auf mich zukommt. Da bin ich so reingerasselt. Diese ganze Vorbereitung, also das, was vielleicht Architekten ganz gut können, das konnte ich auch schon ganz gut, das Projekt durchziehen bis zur Eröffnung des Geschäfts. Aber interessanterweise habe ich sofort gespürt, dass das ein Fehler war, weil einfach der operative Alltag eines Ladenbesitzers, das muss man wollen, das muss man können. Und da kommt ziemlich viel auf einen zu, was ich alles gar nicht wollte. Aber darüber hatte ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Und dann habe ich das ganze Projekt oder Experiment dann auch beendet. Nicht nur, weil es nicht zu mir passte, sondern auch, weil sich das wirtschaftlich nicht gut entwickelt hat, sagen wir so. Aber gibt es wieder so eine Kehrtwende, weil das war tatsächlich der Auftakt dazu, mich zu fragen, wie gründen eigentlich Kreative? Wie beschäftigen sich Architekten und Architektinnen mit Business oder mit der Frage nach Geschäftsmodellen, mit der Frage nach der Lebensqualität, die sie eigentlich auch in Ausübung dieser Tätigkeit noch haben wollen. Und dann hatte ich mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung ein Forschungsprojekt begonnen, auch an der TU Berlin, habe das genannt Architects Go Business und dann habe ich geforscht. Dann habe ich einfach extrem viel mit Entrepreneurship beschäftigt Und damals wurden im Grunde die Grundlagen gelegt für das, worüber wir heute auch sprechen.
Also würden Sie sich heute noch als Architekt bezeichnen oder eher als Designer von Strukturen und Prozessen?
Ja, ich liebe diese Frage, weil tatsächlich gibt es auch da eine Mini-Geschichte dazu. Mal an der TU, da war ich dann eingeladen, viel, viel später über Entrepreneurship zu sprechen. Und eine der Teilnehmerinnen fragte dann, sind Sie überhaupt noch Architekt? Die Frage kam für mich total überraschend. Dann hatte ich aber so eine Eingebung und habe dann geantwortet, ich bin sowas wie ein Meta-Architekt. Also mit anderen Worten, ich liebe es, quasi auf die Meta-Ebene zu gehen und anzuschauen, was passiert dort, wo man handelt. Die Reflexion über das eigene Handeln und dieser Drang danach, immer die Warum-Frage auch zu stellen oder Wohin-Frage, die hat mich dann eben quasi auch zum Coach und Berater gemacht. Und das ist auch ein weiterer Aspekt dieser Arbeit, die ich heute mache.
Sie sehen ja das architektonische Denken als unternehmerische Kompetenz. Viele jedoch denken ArchitektIn versus UnternehmerIn. Ist das aus Ihrer Sicht ein fatales Missverständnis?
Ja, ich würde sagen, ja. Natürlich liegt in der Natur der GestalterInnen diese Lust an der Tätigkeit. Und diese Lust und die Freude führt oftmals dazu, dass die Belohnung durch Geld in den Hintergrund gerät, weil man ja sowieso schon so viel Freude hat. Und ich würde sagen, da steckt ein kleiner Fehler drin, weil einem die Lust irgendwann vergehen kann, wenn man merkt, dass es wirtschaftlich nicht funktioniert. Und das ist eben auch das, was ich im Laufe der Jahre in der Arbeit mit ArchitektInnen herausgefunden habe. Die große Herausforderung ist, beides zu vereinen. Und die Widersprüche entstehen eigentlich nur im Kopf oder durch Glaubenssätze. Wenn man also die Überzeugungen verändert durch gezielte Arbeit an bestimmten Glaubenssätzen, dann kann man im Grunde alles gut miteinander vereinen. Und vor allen Dingen bietet ja der unternehmerische Erfolg auch Raum dafür, Freiheiten sich wieder zu erarbeiten.
Was ist denn so ein typischer Glaubenssatz?
Der Glaubenssatz ist beispielsweise, ja, ich bin halt kein Unternehmer oder keine Unternehmerin. Ich bin eben so, wie ich bin. Und das geht ja von einem statischen Selbstbild aus. Und als Coach, als langjähriger Coach, bin ich nicht der Meinung, dass es sinnvoll ist, mit einem komplett stabilen oder nicht fluiden Selbstbild umzugehen oder zu arbeiten. Und deswegen ist meine Arbeit mit den Menschen, du kannst das sein, wo du dich hinentwickeln möchtest. Das ist natürlich Arbeit in jeglicher Hinsicht, setzt Reflexion voraus, Entscheidungen und so weiter. Es ist nicht trivial, sagen wir so.
Es setzt aber auch voraus, dass ich mir die Zeit nehme und dass ich mir selber eingestehe, dass ich daran weiterarbeiten muss. Das ist ein weiterer Punkt, der da durchaus eine Hürde sein könnte.
Ja, ich habe ja auch viele sehr gute Vorbilder im Coaching und in der Beratung. Einer davon ist der Stefan Mehrath und der sagt, du kannst bestimmte Ziele in der Zukunft eben gerade nicht mit deinen gegenwärtigen Zielen erreichen. Und das ist sinnvoll, sich das mal klar zu machen, dass das Erreichen von Zielen oder das Erreichen von Qualitäten bestimmte Fähigkeiten, aber auch bestimmte Handlungen voraussetzt. Im Grunde der Prozessgedanke. Ne? Es kann immer nur hinten das rauskommen, was ich vorher in dem Prozess aufgebaut habe. Und wenn ich erkenne, dass beispielsweise ich möchte ein guter Vortragsredner sein, aber ich kann das momentan nicht, dann muss ich eben an dieser Fähigkeit arbeiten und nur dann wird es möglich. Und das bezieht sich eigentlich auf alle möglichen Aspekte der Zukunftsgestaltung.
Ein Kollege von mir hat mal gesagt, dass die Architekten eigentlich die besseren Unternehmensberater sind, weil sie nicht nur zweidimensional in Zahlen und in Fakten denken, sondern auch gleich noch in Räumen. Also was unterscheidet jetzt so ein Architekturdenken von anderen, sage ich jetzt mal, Innovationsmethoden?
Ja, das sind sehr tiefgehende Fragen. Die klassische Architektendenke läuft auch Gefahr, sich in Boxen aufzuhalten. Für mich geht es eigentlich um das Verändern oder Wechseln von Rollen, auch von Denkmodellen. Und da habe ich einfach irgendwie das Glück, durch diese Meta-Architekten-Haltung fällt es mir sehr leicht, die Denkmodelle zu wechseln. Also ich kann von einem Augenblick zum Controller werden, im nächsten Augenblick zum Coach werden, zum Architekten wieder zurück, zum Unternehmer, was auch immer. Ich weiß nicht, wodurch. Das ist irgendwie ein Glücksfall, glaube ich. Albert Einstein hat mal gesagt, Neugier ist wichtiger als Wissen, weil die Neugier mich einfach überall reintreibt. Ich stecke überall meine Nase rein und dann wusel ich da rum in dem Gebiet und dann komme ich auf etwas und dann entwickle ich auch sehr gerne eigene Modelle. Und das ist vielleicht das, wovon ich jetzt profitieren kann. Und das versuche ich natürlich auch meinen KlientInnen zu vermitteln. Also ich arbeite ja sehr viel, also ständig mit ArchitektInnen zusammen und auch recht fruchtbar, sage ich mal so. Aber diese Denkweise, die Mentalität oder Mentalitäten und auch der Wechsel zwischen den Mentalitäten, den halte ich für sehr wichtig.
Beschreiben Sie doch mal, was kann Entrepreneurship von Architektur lernen und umgekehrt, da Sie ja beide Rollen sehr gut widerspiegeln können.
Absolut, ja. Ich bin ja der Meinung, dass ArchitektInnen qua ihrer Fähigkeiten, Ausbildung und so weiter, auch der Praxis, gute Entrepreneurinnen sein können, weil sie in der Lage sind, mit Hilfe von Ideen oder ihrer geistigen Arbeit konkrete Dinge zu erdenken, die zu planen und umsetzungsfähig zu machen und, wie wir das bei Gebäuden ja wissen, auch quasi schlüsselfertig zu übergeben am Ende. Das ist einer der befriedigendsten Momente von ArchitektInnen. Ich selber habe auch Häuser gebaut. Es war immer unglaublich schön zu sehen, wie die Idee, die vorher nur im Kopf war, die dann im Gespräch mit dem Bauherrn weiterentwickelt wird, dann kommen Skizzen aufs Papier, dann werden Zeichnungen gemacht und so weiter. Und wenn man dann auf der Baustelle sieht, wie das Gebäude entsteht, wie sich das von Tag zu Tag verändert und am Ende ziehen dann die Leute ein und dann schreiben sie einem vielleicht ein Jahr später, sie sind glücklich dort in dem Gebäude, dann sind das Momente extrem hoher Befriedigung, die aber eben auch belegen, dass dieser Beruf noch einer der wenigen ist, der von A bis Z solche Dinge kann. Und das ist natürlich total hilfreich, weil, jetzt drehe ich das Ganze um, Entrepreneurship braucht eben so etwas von der Idee über das Konzept hin zur Realisierung. Und was können Architekten von Entrepreneurship lernen? Das ist dieser Blick für die Bedarfe und Bedürfnisse da draußen in der Gesellschaft, Problemorientierung, Probleme in Produkte umwandeln. Ja, wie heißt es so schön? Es gibt viele Ideen da draußen, aber ein richtig gutes Produkt zu entwickeln ist keine Trivialität, ist verdammt schwer. Und Entrepreneurship lässt einen da einfach nicht vom Haken. Also die Auseinandersetzung mit den Kunden und Kundinnen ist einfach das Essentielle. Ich kann ein Produkt entwickeln, in das ich mich verliebe oder verliebt habe, aber das nützt mir nichts, wenn Kunden das nicht verstehen. Das heißt, der Dialog mit der Außenwelt, mit den Kunden, ist extrem entscheidend dafür. Das wiederum spiegelt sich aber in der Architektenarbeit mitunter auch ganz gut wider, weil man eben für Bauherren auch nur dann zufriedenstellend planen und bauen kann, wenn man im Dialog vorher sehr genau geklärt hat, worauf das hinauslaufen soll. Also diese Dialoggeschichte ist in beiden Berufen, glaube ich, sehr wichtig. Aber Entrepreneurship bringt eben diese Dimension des Marktes damit rein. Und das ist ja auch eine ganze, sage ich mal, Kunst oder da sind ganze Ausbildungsgänge hängen da dran, was man auch alles lernen kann aus der Praxis des Entrepreneurseins. Ja, also auch das habe ich schon gemacht. Ich habe ein Startup gegründet. Wir haben das auch an die Wand gefahren. Aber die Lernkurve ist einfach das Interessante daran. Es ist unglaublich steil.
Da sind wir nochmal beim Scheitern, weil in ganz vielen Ländern gilt es ja so, dass das Scheitern quasi die Grundlage ist für das Lernen für die nächste Stufe. In unserem deutschen kulturellen Kontext ist Scheitern immer gleich mit was Negativem verbunden. Ne? Darüber spricht man nicht. Und es gibt total viele Veranstaltungen, wo genau dieses Scheitern thematisiert wird im Entrepreneurship-Startup-Bereich, um irgendwie aus diesen Fehlern zu lernen, dass die anderen diese Kurve nicht machen. Warum tun wir das nicht? Oder machen wir das und wir kriegen es noch nicht mit?
Wer ist jetzt wir?
Die Architekturblase, die Architektinnen.
Ja, vielleicht ist die Auseinandersetzung mit Scheitern erstmal rein aus menschlichen Gründen eine gewisse Herausforderung, weil es ja nicht immer so das Erste ist, was man macht, indem man sagt, hey, ich bin übrigens heute wieder schön gescheitert, habe irgendwas gegen die Wand gefahren. Es ist immer ein bisschen die Frage, wie ernst man sich selber oder wie ernst man das Leben nimmt als Ganzes, glaube ich. Und wenn man da insgesamt locker ist, dann nimmt man das Scheitern gar nicht als Scheitern wahr, sondern als eine notwendige Entwicklung, die man braucht, um herauszufinden, wie etwas funktioniert oder wie etwas eben nicht funktioniert. Auch da gibt es wieder dieses berühmte Zitat von Alva Edison. Ich habe 1000 Wege gefunden, wie man eine Glühlampe nicht konstruiert. Und beim 1001. Mal soll es dann geklappt haben. Also naja, das ist Trial and Error. Das ist eigentlich in der Wissenschaft, glaube ich, ganz gängig. Ich denke jetzt an so Laborgeschichten. Da muss man einfach unglaublich viel ausprobieren, bis dann irgendwann mal was funkt. Und manchmal ist es auch der Zufall.
Nehmen Sie denn einen Unterschied wahr zwischen den Generationen? Also wenn man jetzt an die jüngere Generation von ArchitektInnen denkt, spüren Sie da einen Unterschied zu unserer Generation, was diese Verbindung zu dem Entrepreneurship betrifft, beziehungsweise wie der Umgang damit ist?
Ja, ich glaube ja. Ich denke schon, dass ich das wahrnehme. Ich habe auch gerade ein weibliches Duo, die in Berlin gegründet haben, als KundInnen, die ich regelmäßig begleite. Und die sind sehr, sehr offen für unternehmerische Denkweisen. Und die starten von Anfang an mit einem Branding. Die denken ganz anders. Die denken über Führung nach. Die gehen da ganz anders ran. Also sehr locker, sehr freudig und eben auch sehr experimentierfreudig. Und umgekehrt habe ich schon, sage ich mal, ArchitektInnen in meinem Alter, aber auch noch ältere, die ich eben damals als etwas älter empfunden habe, als starr empfunden. Gleichzeitig habe ich aber auch ein Büro gerade, die entwickeln gerade mit mir ein Geschäftsmodell. Die sind alle so um die 50 herum und die öffnen sich gerade für diese Thematik. Da bin ich ganz froh drüber. Ob es mit der Generation zusammenhängt, weiß ich nicht, sondern vielleicht eher damit, dass sich die Welten auch jetzt mittlerweile vermischen. Also Startup-Welt und Architekturwelt, da wird eben in einzelnen Fällen auch gar kein Unterschied mehr gemacht, sondern es ist eher das Thema. In welchem Thema ist man unterwegs? Welchen Zweck hat sich das Unternehmen gesetzt? Concula beispielsweise. Da ist einfach die Unternehmerform die geeignetere Form. Das lässt sich ja nicht als Architekturbüro abbilden.
Wahrscheinlich ist es auch eine konjunkturelle Geschichte, ne? Dass man jetzt einfach anders überlegen muss, wie man sich selber noch differenziert im Markt oder auch, wo man überhaupt noch Aufträge herbekommt, dass man dann auch eine gewisse Offenheit rausbekommt. Oder spielt das gar keine Rolle?
Ja, der Begriff der Konjunktur ist insofern interessant. Da gibt es ja das ewige Auf und Ab und das gab es immer schon. Wenn man jetzt mal von so ganz goldenen Zeiten, wo es vielleicht mal 10 Jahre lang volle Kalotte als Konjunktur weiterging, absieht. Ich sehe tatsächlich die Fülle auf dem Markt. Also das heißt, die Suche nach Positionierungen und die Suche nach Problemlösungen ist heute dringlicher und auch vielleicht teilweise auch ein bisschen schwieriger. Also da gibt es ja diesen berühmten Begriff der Nische, also such dir eine Nische aus. Das muss man so ein bisschen differenziert betrachten, weil Nische klingt so harmlos und so klein, ist aber strategisch betrachtet oftmals der Zugang zu einem Markt. Also das heißt, man fängt an einem kleinen, sehr konzentrierten Punkt an und entwickelt sich dann weiter und gewinnt dann Marktanteile dazu. Seit vielen Jahren beobachte ich so ein Büro, also was heißt beobachten, aber ich kenne das aus Bremen, die haben angefangen, nur Baumhäuser zu bauen. Das war strategisch, auch wenn es vielleicht nicht strategisch motiviert war, sondern eher durch Neugier, Freude, Lust am Baumhaus, war das strategisch äußerst klug und inzwischen bauen die natürlich auch andere Sachen. Die können alles Mögliche, aber nach wie vor in der Positionierung, auch in dem Namen, werden die immer noch als Baumhausarchitekten wahrgenommen. Ich nenne das ein Themenfeld besetzen. Das klingt nicht ganz so abschreckend oder angstmachend auf Architekten, die sich ungerne spezialisieren wollen, wie spezialisiere dich oder such dir eine Spezialisierung, weil in dem Kopf, auch das sind Glaubenssätze, passiert sofort, oh Gott, ich muss auf alles Mögliche verzichten, was mich interessiert. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt wahr sein muss, sondern wenn ich ein Themenfeld besetze oder von einem bestimmten Winkel aus mich auf die Welt der Architektur zubewege, dann ist das eben mein Zugang dazu und ich kann aber innerhalb dieser Architekturwelt wieder eigentlich alle Themen durchaus reaktivieren. Aber wichtig ist, dass man für etwas Bestimmtes wahrgenommen wird. Das ist eine wahrnehmungspsychologische Sache und wir alle wissen das, wenn Leute sagen, ich bin auf alles spezialisiert oder ich kann alles, dann wissen wir, dass das nicht stimmen kann, in der Architektur schon mal gar nicht. Weil es inzwischen so ein hochgradig ausdifferenzierter Beruf auch geworden ist. Aber selbst bei den Medizinern, ja, es gibt keinen Hausarzt, der sagen würde, ich bin auch Augenarzt oder so. Das gibt's dann nicht und das ist auch unglaubwürdig.
Aber wenn wir jetzt so viele Themen und Nischen besetzen, heißt das ja auch, dass vielleicht die Rolle des klassischen Architekturbüros als Dienstleister, als Erbringer eines Werkes vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß ist, oder? Müssen wir über dieses Rollenverständnis vielleicht auch anders nachdenken?
Ja, ich glaube, das ergibt sich tatsächlich auch aus den jeweiligen Geschäftsmodellen. Also dieses eine Büro, was ich gerade erwähnte, die bauen an einer wirtschaftlichen Stabilität im Büro, damit sie den Architekturbereich quasi von mehr Freiheit aus bedienen können, sich die Projekte aussuchen können und mehr Lust dort haben können, als es momentan der Fall ist, wo sie quasi auch Aufträge reinnehmen müssen, die sie vielleicht nicht so gerne bearbeiten würden. Also ich glaube, dass man auch da so damit umgehen kann, vielleicht auch sollte, dass man sich so ein Lustfeld raussucht, wo man wirklich unglaublich viel Freude hat, dass man aber nicht dieses Gebiet der Freude automatisch mit dem wirtschaftlichen Erfolg zwangsverknüpfen muss. Man kann es auch parallel machen, aber in manchen tollen Fällen gelingt auch beides zusammen. Aber ich glaube, die Geschäftsmodellbrille, wenn man weiß, wie ein Geschäftsmodell aussieht, diese berühmte Business Model Canvas von dem Alexander Osterwalder, hat es ja erstmals gezeigt, dass Geschäftsmodelle auch transparent sein können, dass man relativ spielerisch sowas entwickeln kann. Da gibt es diese sogenannte Wertschöpfungsarchitektur und die Formulierung Schlüsselaktivitäten. Also was muss ich tun, damit dieser Nutzen erzeugt wird? Und wenn man da so rangeht, dann erkennt man vielleicht, dass man nicht nur auf die klassischen Leistungsphasen HAI 1 bis 9 angewiesen ist, sondern dass man vielleicht auch spielerisch davon abweichen kann, aber trotzdem Werte erzeugt, also trotzdem Nutzen erzeugt.
Jetzt haben wir über sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gesprochen. Kommen wir zu einem konkreten Beispiel. Die Zukunftswerkstatt Planen und Bauen. Was genau steckt dahinter?
Also da steckt zum einen das Bedürfnis dahinter, mein Bedürfnis, ja, was aber auch tatsächlich vor über 20 Jahren entstanden ist aus dieser Frage Entrepreneurship, Architektur. Da steckt dahinter die Lust, die Zukunft zu gestalten. Also ich bin der Meinung, wir sollten nicht da reinrasseln, wir sollten nicht darauf warten, dass sich irgendwas ergibt, sondern da wir eh schon Gestalterinnen sind, sollten wir überlegen, kann man nicht auch Zukunft gestalten und sollte man es nicht auch tun? Und ja, man kann es und man sollte es, das ist meine Auffassung. So, das heißt, im weitesten Sinne geht es dabei um die Frage, wie gestalte ich meine persönliche Zukunft als Architektin? Wie gestalte ich die Zukunft des Büros? Da haben wir so eine Zeitachse legen. Wo wollen wir in 5 Jahren stehen? Wenn man aber über so eine bestimmte Zeitperspektive hinausgeht, 20 Jahre, dann landet man plötzlich nicht nur bei der Bürozukunft, sondern auch bei der Frage, wo landet eigentlich der Beruf? Was machen die ArchitektInnen in 20 Jahren oder in 50 Jahren? Das heißt, wir haben einmal so eine horizontale Betrachtung auf der Zeitachse und eine vertikale in Bezug darauf, was passiert mit uns als Beruf, als Berufsstand. Das ist sozusagen das Framework der Zukunftswerkstatt Planen und Bauen. Nun ist es aber so, dass die Komplexität der Wirklichkeit so groß ist, dass da alle möglichen Themen reinfunken, wie zum Beispiel diese IPA-Frage, integrierte Projektabwicklung. Solche Trends, solche neuen Entwicklungen kommen da rein. Die Digitalisierung, die Frage, wo setzen wir KI ein? Was ist mit New Work? Wie gewinnen wir MitarbeiterInnen? Wie sorgen wir dafür, dass die Arbeit nicht nur stressig ist, sondern auch nach wie vor Freude macht und so weiter und so fort? Das heißt, wir befassen uns eben auch mit den Stellschrauben dessen, was Zukunft ausmacht oder an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um bestimmte Ergebnisse für die Zukunft herauszubekommen.
Ich hake da mal ganz kurz ein. Das Ganze ist ja an der Hafen City in Hamburg, an der Uni, ist quasi ein universitärer Kontext, wo man per se auf der einen Seite viel freier denken kann, weil man noch nicht im Berufsleben ist und auf der anderen Seite natürlich auch einen Zugriff auf jede Menge Experten aus anderen Fachbereichen hat. Ist das genau der richtige Inkubator für solche Ideen?
Es ist nur einer tatsächlich. Also die erste Veranstaltung, die ich im letzten Sommersemester dort durchführen konnte, war sehr erfolgreich. Das hat sich als sehr freudig herausgestellt und auch als sehr fruchtbar. Das wird jetzt im Wintersemester voraussichtlich weitergehen. Das ist ein Inkubator, weil ich der Meinung bin, dass es gut ist, das so früh wie möglich in die nächste Generation hineinzutragen. Denn mit die häufigste Reaktion, die ich von amtierenden ArchitektInnen höre, ist, ja, das haben wir ja nirgends gelernt. Ja, an der Uni hat es uns keiner beigebracht. Also das heißt, an keiner Stelle taucht Entrepreneurship institutionell im Leben von ArchitektInnen auf. Ich habe jetzt aber tatsächlich eine Zulassung erlangt bei der Architektenkammer in Baden-Württemberg mit der Zukunftswerkstatt und wir machen jetzt erstmals eine Fortbildungsveranstaltung. Ich nenne das Workshop-Seminar, weil es so eine Mischung aus Wissensvermittlung, aber auch Arbeit mit den Teilnehmern ist. Und da wird in diesem Jahr die erste Zukunftswerkstatt sozusagen als Weiterbildung angeboten. Darüber bin ich sehr froh. Das liegt aber noch vor mir. Das wird im Juni stattfinden. Und wann dieser Podcast dann am Ende gesendet wird, liegt es vielleicht schon dann in der Vergangenheit. Definitiv ist das auch ein Inkubator, auf den ich mich freue, den ich für sehr wichtig halte. Und ich möchte eben auch mit Institutionen wie den Kammern, der Architektenkammer, egal welchen Bundeslandes, und anderen Institutionen gerne diese Zukunftswerkstatt auch betreiben. Also das heißt, Möglichkeiten bieten des Dialogs, des Austausches, sowas wie Denkfabrik oder sowas in der Art. Also es geht wirklich darum, dass sich kreative Köpfe auch kooperativ, kreativ mit der Zukunftsfrage beschäftigen. Und da stoße ich momentan noch auf Widerstände, beziehungsweise ich treffe nicht auf offene Türen bei den Institutionen. Warum, weiß ich nicht. Für mich ist das wieder so eine total leichte, lockere Sache. So, ja, dann lass es uns doch einfach machen. Aber Institutionen denken nicht so. Weiß ich nicht, wovon die sich da abhängig machen. Aber ich bin der Meinung, das sollte ein absolut offener, freudiger Dialog werden, wo jeder und jede Architektin jederzeit drauf Zugriff haben sollte, weil einfach auch Ideen ja sprudeln können und dann braucht man irgendwie so ein Forum, dann braucht man Leute, mit denen man darüber reden kann.
Das ist ja wie eine Echokammer. Ich habe eine Idee und das dann sofort mit den anderen zu teilen und anhand von den Reaktionen quasi auch weiterzudenken, ist ja total wertvoll, als das im Kämmerlein zu durchdenken, bis zum gewissen Punkt zu bringen und sich dann zu wundern, warum sich eigentlich niemand dafür interessiert, weil ich den ersten Schritt leider irgendwie in die falsche Richtung genommen habe, oder?
Absolut. Also es ist sehr hilfreich, auch mit erfahrenen, sage ich jetzt mal, nicht nur Beratern. Also meine Erfahrung stammt ja jetzt gar nicht nur aus der Beratung, sondern auch aus den eigenen unternehmerischen Erfahrungen, sich mit solchen Leuten zu unterhalten, weil man sonst monatelang in die falsche Richtung marschiert und merkt es einfach nicht. Ja, solche Fälle habe ich ja auch. Die meinen ja, sie kommen alleine klar. Es mag auch durchaus immer mal gut funktionieren, aber wenn die sich verlaufen, merken sie es eben einfach auch nicht, während von außen so ein Impuls das sehr schnell aufklären könnte.
Was wäre denn von Ihrer Seite eine Message, die Sie gerne nach außen senden möchten? Also so ein Aufruf.
Ich glaube, die triviale Version davon wäre, befass dich mit deiner Zukunft. Das dürfte inzwischen schon klar geworden sein. Die zweite wäre vielleicht, werde Unternehmerarchitektin. Aber also worüber ich mich immer total freue, ist, wenn Leute mich kontaktieren. Wenn sie sagen, hier, ich habe da was oder können wir mal quatschen. Darüber freue ich mich immer sehr, weil ich dann sofort den Faden aufnehmen kann. Und das machen auch viele tatsächlich. Und da kommt immer irgendwas dabei raus. Also das ist ganz selten, dass das irgendwie im Sande verläuft oder dass da nicht irgendeine Frucht entsteht, ne, an der Stelle. Aber das ist dieses Kooperative, ne, dieses Co-Kreative ist, sprich mit jemandem und es wird irgendwas anderes draus oder mehr draus, als wenn du es für dich ausgebrütet hättest.
Deswegen führen ja auch wir einen Dialog, ne? Man lernt immer dazu.
Ganz genau.
Wir sind sozusagen schon am Schluss unseres Podcasts angekommen und nutzen diese Gelegenheit immer gerne, um eine persönliche Frage zu stellen. Welche ungefragte Frage sollte sich jedes Architekturbüro heute selbst stellen?
Es geht tatsächlich um Zukunft. Also es geht darum, ein dezidiertes Modell für Zukunftsgestaltung zu entwickeln. Das heißt, die Frage könnte lauten, haben wir eigentlich ein dezidiertes Zukunftsgestaltungsmodell? Also wissen wir, wie wir das angehen wollen, wie wir das machen? Die nicht zu stellen ist, würde ich sagen, gefährlich. Also sollte man heute so in der Form nicht mehr machen. Also dem Zufall zu vertrauen, dass da irgendwas passiert, ist, glaube ich, nicht die richtige Herangehensweise. Und umgekehrt macht es auch sehr viel Spaß. Also ich stelle immer wieder fest, Selbstreflexion, Gestaltung von grundlegenden Themen kann eine sehr, sehr freudige, eine sehr reife, aber auch eine sehr erkenntnisreiche Sache sein. Und das ist mein Plädoyer eigentlich.
Ich habe noch eine Verständnisfrage. In Ihrer Signatur steht Master of Moonshots. Was ist ein Master of Moonshots?
Ja, der Impuls kam, glaube ich, von der Google-Werkstatt X, die sich quasi mit großen Fragen beschäftigen. Und da gibt es diesen Faktor 10, dass man sozusagen nicht nach einer geringfügig besseren Lösung sucht, sondern nach der idealen Lösung, nach der radikalen Lösung. Und dann gibt es dieses schöne Bonmot, ich zielte nach den Sternen und landete auf dem Mond. Mit anderen Worten, das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Und das ist so ein bisschen das, was ich immer wieder mache. Ich bohre dicke Bretter. Ich habe keine Angst vor Größe. Auch mein Startup, was ich angefangen habe, was wir wieder eingestellt haben in diesem März, war ein sehr dickes Brett. Wir haben uns mit der grundlegenden Frage beschäftigt, warum müssen Menschen alles besitzen, was sie nutzen wollen, und haben eine Software entwickelt, eine App, eine generische App, wo eigentlich alle Objekte in dezidierten Gruppen, also in kleineren Gruppen, vertrauten Gruppen geteilt werden konnten. Und an der Stelle kommt jetzt das, was ich vorhin gesagt habe, rein. Der Markt hat es nicht belohnt, ja, also hat unser Engagement nicht belohnt. Aber die Lernkurve ist das, was uns geblieben ist. Und das zeichnet, glaube ich, so ein Master of Moonshots auch aus, dass er eben keine Angst vor großen Fehlern hat, sondern dass er die einfach auch macht, weil es vielleicht auch kein Problem ist, die zu machen.
Aber das ist doch ein sehr schöner Appell, einfach nach den Sternen zu greifen, auf dem Mond zu landen und immer an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Also ein besseres Schlusswort und der gleichzeitig noch ein aufmunternder Appell ist, hatten wir selten. Also vielen herzlichen Dank dafür und vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre inspirierenden Worte.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen beiden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch für mich sehr inspirierend.
Wir hören unsere Zuhörerinnen wieder bei der nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.